Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Er seit beinahe. Geboren und starb mit nur 34 Jahren 1942 an den Folgen eines Fahrradunfalls. Roger Perret, wer war diese Frau und was macht sie 75 Jahre nach ihrem Tod für uns so interessant?
Ja, sie war vor allem eine moderne Frau, eine selbstbestimmte Frau, aber nicht nur eine moderne Frau, sondern sie hat auch moderne Texte geschrieben. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich in der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg, zumindest in der Schweiz. Da waren viele Texte noch ein wenig altertümlich. Sie hat sich aber an der Moderne orientiert mit ihrer Sprache, unter anderem an Texten von Ernest Hemingway. Annemarie Schwarzenbach war eine Art Wunderkind. Sie hat schon mit 23 Jahren an der Universität Zürich zum Doktor der Geschichte promoviert. Sie war auch eine hervorragende Klavierspielerin, hätte auch als Konzertpianistin auftreten können. Sie hat dann aber eine Karriere als Autorin gemacht, Journalistin und Fotojournalistin, also auch Fotografin. Dieses Miteinander macht sie zu einer ungewöhnlichen Figur, nicht nur in der Schweizer Literaturgeschichte, sondern auch international. Ihre Texte sind genauso vielfältig, auch wie ihr androgynes Aussehen. Sie sah ja aus wie ein, sie wurde als Engel beschrieben, eine Mischung aus Mann und Frau. Und auch ihre Texte kann man nicht so genau kennzeichnen. Was sind es nun? Sind es nun dichterische Texte oder sind es journalistische Texte? Die besten Texte eigentlich von ihr mischen diese Formen, also die journalistischen Texte haben einen dichterischen Einschlag und das macht sie eigentlich so eigenartig.
Ich glaube, wir hören mal einen kurzen Auszug aus den Texten.
Gut, ich lese etwas aus aktuellen Gründen, aus ihren Texten über die Türkei. Sie war dort 1933 hingereist und wenn Sie jetzt diese zwei, drei kurzen Ausschnitte hören, dann denken Sie fast gezwungenermaßen an die Türkei heute von Erdogan. Ankara. Inzwischen wohnt man im Ankara-Palais so gut wie Neuen Bristol in Wien oder im Hotel Adlon in Berlin. Ankara ist geworden, was Mustafa Kemal vor 10 Jahren beschloss. Ein Symbol im Herzen des wiedererweckten Landes, in seinem dürftigsten und rauesten Teil. Ringsum hat man Gärten angelegt, landwirtschaftliche Schulen, Felder, Hühnerfarmen. Man hat Wasser gefunden, Elektrizität beschafft. Man hat eine Pferderennbahn angelegt, von deren Tribünen am 10. Jahrestag der Republik 30.000 gut ausgerüstete Soldaten vorbeimarschieren. Und hinter den unvermeidlichen Symbolen der Macht und des Ansehens eines großen Staates folgten, erfreulicher Anblick, Tausende von Studenten, Tausende von Pfadfindern aus allen Städten und Dörfern zwischen Stambul und Adana, endlich die Bauern in ihren bunten Westen, Bluderhosen und Sandalen, auf kleinen zähen Pferden, mit gestickten Satteltaschen und alten kostbaren Waffen, Männer, Greise, Jünglinge. Der Gazi stand auf der Tribüne mit dem Zylinder grüßend. Lautsprecher verbreiteten seine Rede, die mit dem Satz endete: Glücklich jeder, der sich Türke nennen darf. Das diplomatische Korps war ebenso vollzählig und glänzend vertreten wie in einer der leicht erreichbaren Hauptstädte Europas. 3 Abende lang dauerte das Feuerwerk, schossen bunte Kugeln, Raketen, Feuergaben durch den Himmel, der vom Widerschein der Fassaden und Monumente rötlich erhellt war, wie von einem riesigen Feuersbrunst. Das Volk drängte sich in den neuen Straßen, stand staunend vor der Bank, den Gerüsten der im Bau befindlichen Ministerien, dem blutroten, mit Sichel und Hammer geschmückten Monument der Sowjets. Es würde sie nicht freuen zu hören, wie man draußen im Land die Steuern einzieht, sagt man mir. Die Leute wissen nicht, wofür sie ihr Geld hergeben. Sie haben nichts davon. Das Programm der Regierung sagt ihnen nichts. Aber in Ankara werden einem von morgens bis abends die Grundsätze, die Programme, die Stichworte eingehämmert, die Hymnen, Lobsprüche, Märsche. Begeisterung grenzt an Öde, wo sie zur Pflicht erhoben wird. Die Türkei gehört mit zu Europa und hat ihre große Rolle im europäischen Kräftepotenzial. Sie ist heute mehr als die Brücke zwischen Okzident und Orient, zwischen Europa und den jungen Staaten des erwachenden Asien, die ihrem Beispiel folgen. Sie wird im zukünftigen Schicksal Europa mitsprechen und ist sich dessen bewusst.
Vielen Dank. Die Türkei war nur eine Station von vielen auf ihren Reisen. Sie ist dann mit dem Auto bis nach Kabul gefahren. Sicherlich war die Sehnsucht nach der Fremde ein wesentlicher Antriebsmoment für Annemarie Schwarzenbach, aber es war mehr dahinter. Es war auch eine Flucht aus der schweizerischen Enge, eine Flucht vor ihrer Familie. Was hat es mit dieser Familie Schwarzenbach in den 30er und 40er Jahren auf sich?
Ja, ihr Vater war damals, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, einer der reichsten Männer in der Schweiz. Er war Textilindustrieller. Die Mutter war die Tochter des Generals Wille, des Schweizer Generals im Ersten Weltkrieg. Und die Familie war auch mit Familie Bismarck verwandt und mit vielen anderen Industriefamilien bekannten in der Schweiz. Und Annemarie Schwarzenbach war die Lieblingstochter der Mutter und wurde von ihr sehr aufgebaut. Nachdem sie aber um 1930 Erika und Klaus Mann kennengelernt hat, hat dieses schöne Verhältnis einen Riss bekommen. Die Mutter war eifersüchtig auf Erika und Klaus Mann und hat das dann die Tochter spüren lassen. Erika und Klaus Mann, vor allem als sie dann 1933 emigrieren mussten, waren natürlich überzeugte Antifaschisten. Das war Annemarie Schwarzenbach auch. Hat allerdings aber Deutschland nicht grundsätzlich abgelehnt. Für sie war die Kultur Deutschlands immer noch etwas, das zum Besten gehörte. Sie konnte das nicht einfach nur mit den Nazis auf die Seite schieben. Aber diese Konflikte dann mit der Familie, die haben ihr sehr zugesetzt, weil ein Teil der Familie war nazifreundlich und das hat zu großen Schwierigkeiten geführt. Und die Familie hat dann auch noch ihre Arme ausgestreckt, obwohl das dann später, 50 Jahre danach, war die Familie nicht mehr so mächtig. Als ich den Nachlass in Mitte 80er Jahre entdeckt habe und darüber gearbeitet habe und wir dann beschlossen haben, 1988 den ersten Band der Werkausgabe herauszugeben, hat die Familie opponiert mit einem Rechtsanwalt. Sie wollte uns das verbieten lassen. Da aber der Nachlass eine Freundin gehört hatte, die ihn 40 Jahre lang zu Hause aufbewahrt hatte, niemand wusste von dem. Sie hat ihn dann in den 80er Jahren dem Schweizerischen Literaturarchiv geschenkt, hat dann die Eidgenossenschaft auf ihrem Recht bestanden und die Familie Schwarzenbach hätte gegen die Eidgenossenschaft klagen müssen, was sie dann nicht gemacht haben und so konnte dann die Werkausgabe 1988 erscheinen. Mhm.
Ja, und seitdem sind ein gutes Dutzend Bücher erschienen im Lenos Verlag. Und nun liegt mit An den äußersten Flüssen des Paradieses, was jetzt gerade in den letzten Monaten erstmals aufgelegt wurde, ein Buch vor, das Texte von Annemarie Schwarzenbach in einer völlig neuen Form zusammenbringt. Im Untertitel hast du es genannt, Porträt einer Reisenden, eine Textcollage. Wie präsentiert sich diese Collagenform? wie hast du diese Texte ausgewählt und inwiefern kann dieses Buch eine Biografie ersetzen, die du eigentlich mal geplant hattest?
Ja, ich habe eine Biografie geplant, eigentlich auf 2.08, zum 100. Geburtstag. Damals war ich aber mit einem anderen Projekt beschäftigt und mein Projekt wäre nicht eine Biografie im üblichen Sinne geworden, wie es schon mehrere gibt, also nicht so eine Geschichte über alle ihre privaten Probleme im Vordergrund, sondern es war geplant, so eine Art Vorform dieses Buches von den Flüssen des Paradieses, Leben und Werk eigentlich in Texten und Bildern. Es gibt ja solche ähnliche Bücher, zum Beispiel im Inselverlag. Das war eigentlich die Idee, die habe ich dann fallen gelassen und nachdem ich 2013 eine große Poesie-Anthologie zur Schweiz ediert habe, die sehr guten Anklang gefunden habe, habe ich die Methode gefunden, wie kann man Textausschnitte, damit handelt es sich darin, das sind alles Ausschnitte, wie kann man solche verschiedenartigen Texte verbinden, damit es nicht beliebig aussieht und wie kann man vor allem die Gestaltung mit einbeziehen. Denn die Gestaltung war in der Poesie-Anthologie sehr wichtig und die ist auch hier wichtig. Also wir spielen auch mit Leerräumen, mit Pausen, sodass eine weiße Seite, die man eigentlich sonst bedrucken könnte, eben nicht einfach nur eine weiße Seite ist, sondern sie hat auch einen inhaltlichen Bezug. Und nachdem ja die Reisende vor allem Annemarie Schwarzenbach, die berühmt geworden ist, für das ihre Reisetexte ist sie zu Recht berühmt, ist sie auch international bekannt, war das Thema nun eben ein Porträt der Reisenden Annemarie Schwarzenbach, nicht auch für sie als Autorin und so weiter. In diesen Textausschnitten, die vor allem aus Reisefeuilletons besteht, aber auch aus Briefen, Tagebuchauszügen, aus dichterischen Arbeiten, veröffentlicht und unveröffentlicht, ist nun eine Einheit entstanden. Und die Kapitel, das beginnt chronologisch 1933 mit ihrer ersten großen Reise in den Orient und hört auf 1942 mit der Rückkehr in die Schweiz und ihrem frühen Tod durch einen Fahrradunfall im Engadin. Diese Zeitspanne ist hier abgedeckt und jedes Kapitel beinhaltet eine der Reisen nach Europa, Russland, in den Orient mehrmals, nach Afghanistan, die USA und Afrika. Das sind so die verschiedensten Erdteile und Länder, die sie besucht hat. Und der Leser kann nun praktisch reisend von Kapitel zu Kapitel mit Annemarie Schwarzenbach immer wieder aufbrechen, kommt wieder an. Und die Kapitel sind so strukturiert, dass jedes Kapitel eigentlich mit einer Reisemeditation beginnt, also eine Meditation. Und meistens beginnt dann der erste Text mit einer Fahrt, mit dem Unterwegssein, ob per Schiff oder per Auto meistens, das ist dann gleich so. Ist man selbst, also auch lesend, immer wieder unterwegs und springt nicht einfach wirr durch die Reisen. Und im Gegensatz zu den Auswahlbänden, die ich ediert habe, kann man das näher dann verfolgen mit diesen Reisen. Denn man ist mehr dort, dann sind es ja ganze Texte. Und so kann man viel mehr spielen, man erfährt etwas über den Reisealltag. Man erfährt aber nichts, eben im Gegensatz zu einer Biografie, nichts über ihre privaten Probleme. Also es kommt nicht die Drogensucht vor, es kommt nicht ihre Homosexualität vor, ihre Schwierigkeiten mit der Familie, das ist weggelassen. Sondern es kommt vor allem vor, was hat sie auf ihren Reisen gesehen? Und was hat sie gesehen? Was für historische Städte hat sie besucht? Was für Landschaften? Wie hat sie das beschrieben? Und sie war nicht nur eine Reisende, die einfach schöne Landschaften besucht hat und dann beschrieben, sondern sie war auch eine politische Journalistin. Und das heißt, jede Reise war eigentlich auch verbunden, erstens mit einem Auftrag für Schweizer Zeitungen. Und sie hat dann zum Beispiel in den USA zur Zeit der Depression mit 30er Jahren hat dann auch die sozialen Zustände analysiert. Und das gehört zu ihren größten Leistungen. Sie ist in diesem Sinne auch eine Pionierin, denn Meines Wissens war sie die erste Journalistin und Fotografin, die sich eigentlich orientiert hat an dem amerikanischen Vorbilden wie Walker Evans oder Dorothea Lange, diesen Fotografinnen.
Ja, wir haben es wesentlich dir zu verdanken, dass in den letzten 30 Jahren diese Autorin wiederentdeckt werden konnte, die 40 Jahre lang kaum noch bekannt war und in der Vergessenheit geraten war. Seitdem hat sie allerdings über die Literatur hinaus die Populärkultur beeinflusst. Und zwar in Dimensionen, an die man gar nicht denkt zunächst. Kannst du da einige Beispiele nennen?
Ja, das ist einerseits erfreulich, andererseits wünscht man sich natürlich immer, eigentlich, dass sie vor allem gelesen wird oder die Fotografien angeschaut. Aber es gibt heute schon eine, kann man sagen, für eine Autorin ihres Ranges eine große Rezeptionsbewegung. Und das beginnt von mehreren Biografien. Es gibt zwei Spielfilme, sicher ein Dokumentarfilm. Es gab gibt Theaterstücke. Es gibt sogar seit kurzem auch eine Oper über sie in der Westschweiz. Dann gibt es seit 2002 einen Zug in der Schweiz, der fährt, ist ja für die Schweiz wichtig, ein Zug mit dem Namen Annemarie Schwarzenbach. Und dieser Zug hat Zitate von ihr in den Wagen drin. Der wurde als Anlass der Landesausstellung, die eine gewisse Zeit immer der stattfindet in der Schweiz, nach ihr benannt. Man kann also hier durch die hehre Berglandschaft fahren. Dann gibt es auch einen Weg in Zürich seit einiger Zeit in einem neuen Quartier, Annemarie-Schwarzenbach-Weg. Dann haben sich verschiedene Modemacher von ihrem Look inspirieren lassen, international. Das geht bis zu einem indischen Modemacher, der in New York lebt, der offenbar von dieser Figur erfahren hat, denn sie war ja sehr ungewöhnlich auch angezogen. Ein sehr maskuliner Look, aber doch halt auch weiblich. Und es sind sicher schon drei oder vier Modemacher, die sich inspirieren haben lassen. Es gibt auch Modezeitschriften mit Models, die dann à la Schwarzenbach auch mit der Seitenscheitel auftreten. Dann gibt es auch eine Musikband in Deutschland, die heißt Der Schwarzenbach. Und die haben zwei CDs bis jetzt gemacht. Ob sie immer noch gibt, die letzte ist glaube 2015 erschienen. Und da ist der bekannte deutsche Autor Dietmar Dath Mitglied. Und die berufen sich ausdrücklich, das sieht man auf der Webseite, als auf Annemarie Schwarzenbach als Namensgeberin. Und zu guter Letzt, erst letztes Jahr habe ich erfahren, dass Susan Vega, das ist eine bekannte amerikanische Sängerin, hat ihr letztes Album Carson McCullers gewidmet. Alle Lieder drehen sich um Carson McCullers. Und Carson McCullers war ja mit Annemarie Schwarzenbach befreundet. Sie hat sie in New York 1940 kennengelernt. Carson McCullers war etwas jünger, sehr verliebt in Annemarie Schwarzenbach. Die haben sich Briefe geschrieben. Leider sind die Briefe an McCullers sind erhalten. Umgekehrt ist nur ein Brief erhalten, weil die Mutter alle Tagebücher und fast alle Briefe an Annemarie Schwarzenbach zerstört hat. Und diese Carson McCullers hat ihren zweiten Roman, Reflections on a Golden Eye, hat sie Annemarie Schwarzenbach gewidmet. Das war noch zu Lebzeiten, 1941, wenn ich mich richtig erinnere. Und Susan Vega hat auf ihrer CD McCullers ein Lied drauf, das heißt Annemarie. Und das hat unter anderem die Zeilen Brilliant and Stormy.
Ja, Sie sehen, Annemarie Schwarzenbach hat die Leute auf vielfältige Weise inspiriert. Wir laden Sie nun ein, sich mit diesem Buch an den äußersten des Flüssen des Paradieses auf die Lebensreise Annemarie Schwarzenbachs zu begeben. Sie können das Buch dort hinten am Büchertisch erwerben oder auch nebenan am Stand der Swiss Independent Publishers. Vielen Dank, Roger Perret. Du willst noch was lesen?
Ja.
Dann hören wir noch einen Auszug.
Noch kurz. Nochmals Türkei. Die Europäer fürchten sich in diesem Land. Keiner von ihnen wird heimisch, daran ändern Jahre nichts. Man stellt ihnen große Aufgaben, sie lösen sie, ohne dass der Erfolg sie zufriedener macht. Als man vor einigen Jahren in Ankara noch täglich Schaffleisch oder Hühner zu essen bekam, gerieten die Herren einer bedeutenden Firma eines Abends an den Eisschrank, aus dem sie seltenes Wasser holen wollten. Statt der Flaschen fanden sie darin, sorgfältig gerupft und zusammengebunden, die Hühner für das Mittagessen des nächsten Tages. Die Herren rissen die Hühner heraus und schleuderten sie in einem sinnlosen Zornanfall an die frisch getünchten Wände ihres Speisezimmers. Es war eine Hassorgie. Seither kann man in Ankara Schweinebraten und Apfelstrudel essen, wie in Wien. Man lässt nichts mehr an den Hühnern aus. Und zum Schluss, diese fernen Gegenden sind genau gemacht, um uns zittern zu lassen, vor allem, was man nur ahnt und was einen doch angeht. Brief an Erich Maria Römach, Ankara, 7. November 1933.
Schönen Dank, Roger Perre, vielen Dank.
mehr noch Zeit. Ja, dann macht sie das bestimmt. Ich habe sie heute Morgen schon mein Frühstück gesehen.
Das war im selben Hotel. Mhm.
Weil wir saßen an anderen Tischen und ich war bin morgen zu maulfaul. Möchte eben gerne.
Ja, guten Mittag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich da sind. Ich bin Sabine Dörlemann, die Verlegerin des Dörlemann Verlags, in dem auch das neueste Buch und auch das vorherige Buch von Henriette Vacherey erschienen ist. Und ich bin froh und glücklich, dass ich Ihnen die Autorin heute vorstellen darf. Henriette Vacherey ist in Ost-Berlin geboren. Sie ist in Mecklenburg aufgewachsen und sie hat hier in Leipzig am Literaturinstitut studiert.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.